Willkommen zur Wirtschaftskunde mit Christian Bayer und Rüdiger Bachmann. Hallo ihr zwei.
Hallo zusammen.
Hallo.
Erstes Thema heute, denn es ist aktuell. Wir sind in der letzten Woche des, Achtung, wie man in Deutschland sagt, Junos, damit es sich nicht mit dem Juli-Sprachverwechselt oder Sprechverwechselt. Also in der letzten Juniwoche hat eine Kommission der Bundesregierung 33 Vorschläge zur Reform des Rentensystems gemacht. Ich werde die jetzt nicht auflisten. Wer das aufgelistet haben möchte, der hört die Wochendämmerung aus der letzten Woche. Da habe ich das getan. Christian, du beschäftigst dich typischerweise damit, weil du bist vor allen Dingen auch Deutscher in Deutschland, Rüdiger ja nicht so unbedingt. Wie finden wir das denn?
Ich glaube, das ist relativ gut, weil da eine Menge von Vorschlägen dabei sind, die sozusagen Reformen auch zurücknehmen einerseits, die wir auch durchaus kommentiert hatten als unfair gegenüber Jüngeren. Es ist einerseits eine Frage von intergenerationaler Fairness. Das ist natürlich etwas schwierig, sozusagen als Wissenschaftler dazu sich zu äußern. Insofern, wenn ich darüber rede, dann sage ich das als Wähler. Und dann gibt's halt einen Teil von Reformvorschlägen dort, die sozusagen Fehlanreize versuchen zu reduzieren, die dazu führen, dass die Leute zu wenig arbeiten, beziehungsweise eben verzerrende Besteuerung konzentriert im Rentenversicherungssystem zu haben.
Also du sprichst gerade über die Minijobs, ne? Sie wollen die Minijobs streichen, bis auf für Schüler und Schülerinnen.
Also wir haben sozusagen an dieser Stelle haben wir Minijobs. Wir haben das Thema der aktuarisch korrekten Abschläge.
Aktuarisch?
Aktuarisch heißt versicherungsmathematisch. Also der Aktuar ist der Versicherungsmathematiker und das System ist so bislang, dass die Abschläge zu niedrig sind. Das heißt, du kriegst eine Subvention dafür, früher in Rente zu gehen. Das einfachste.
Ist die Rente mit 63, meinst du, oder was ist das?
Ja, die Rente mit 63 ist die abschlagsfreie Rente, aber du kannst ja mit Abschlägen in Rente gehen.
Ach so, ja. Theoretisch könnte ich das in, ich glaube, 7 Jahren mit 14, irgendwas Prozent Abschlag machen. Ja?
Genau. Und wenn du hingehen würdest und deine Rentenzahlungen, die du in der Zeit, in der du Rentner bist, dann früher Rentner bist, einzahlst in das Rentenversicherungssystem, dann kriegst du insgesamt eine höhere Rente.
Ja, beziehungsweise gehst abschlagsfrei in Rente und dadurch, dass du sie länger bekommst, ist sie dann höher.
Nee, also du hast Abschläge, deine 14,7%. Da ist deine Rente zunächst einmal niedriger. Aber die bekommst du ja ein paar Jahre früher. Das ist eine Auszahlung, die du bekommst. Wenn du diese Auszahlung nimmst und du zahlst die direkt wieder ein als freiwilligen Zusatzbeitrag, dann hast du mit dem zum Regeleintrittsalter eine höhere Rente. Und das macht deutlich, dass es ein aktuarisches Problem gibt, dass die Abschläge halt nicht korrekt sind. Also da wird subventioniert, frühzeitig in Rente.
Das heißt, die Abschläge sind im Grunde zu niedrig. Die müssten eigentlich höher sein.
Genau, die 14,7% sind halt letztlich sozusagen politisch gewählt und nicht versicherungsmathematisch.
Jetzt sollte man aber mal dazu sagen, dass du jetzt ein Gedankenexperiment gemacht hast. Das tun ja nicht Leute, ihre Beiträge wieder einzahlen.
Aber du könntest es tun.
Ich verstehe schon, aber du hast hier für ein ökonomisch typisches Gedankenexperiment gemacht. Nicht, dass die Hörer das wieder, die wieder sagen, die blöden Ökonomen, die sagen irgendwas wieder, was völlig. Aber an welcher Maßnahme siehst du das genau?
Dann müsste ich die Nummer gucken, aber auf jeden Fall war das mit da drin, dass man die versicherungsmathematisch korrekten, dass man da in die Richtung anpassen wollte.
Was ich ja viel interessanter fand, ist, was ich eben sagte, die Minijobs, dass sie also vorschlagen, die Minijobs fast ersatzlos zu streichen, bis auf Schüler und Schülerinnen, weil du zwischen der Höchstgrenze Minijob, also diese 600 Euro roundabout und 2000 Euro Abschläge auf die Sozialversicherung bekommst. Und wenn die Minijobs dann gestrichen würden, für alle, außer Schüler und Studenten, außer Schüler und Schülerinnen, hättest du ja auch diesen Abschlagskorridor, hättest du ja praktisch als Beifang einfach ausgeschaltet und würdest damit halt erreichen, was wir ja auch oft besprochen haben, die sogenannten Arbeitsanreize für genau die Leute, die vielleicht nur 15 Stunden oder irgendwie sowas arbeiten gehen. Weil
also du erhöhst insbesondere die Anreize, mehr als nur diese 15 Stunden zu arbeiten.
Ja.
Genau. Also da gibt's ein paar Dinge in dem Paket drin, die genau das adressieren. Das sind meistens Frauen. Das ist der Vorschlag, auf die Minijobs zu verzichten. Das ist auch der Vorschlag, die Regulierung der Witwen- und Waisenrente zu überdenken. insbesondere.
Weil das ja reichlich unkonkret ist, ne?
Muss das, man ist, sagen. Das ist unkonkret. Steht einfach nur,
der denkt mal nochmal drüber nach. Also,
gut, das, man wird jetzt sehen, was dann da rauskommt. Da gibt es ja konkrete Vorschläge auch vom Sachverständigenrat dazu. Im Grunde genommen an der Stelle einfach die Rentenbeiträge sofort wie im Scheidungsfall zu teilen und die so zu verbuchen bei Verheirateten. Und dann ist eben die Witwenrente oder die Witwenrente ist einfach dein ganz normaler, sozusagen von deinem Partner, deiner Partnerin eingezahlter Beitrag hälftig. Also das wäre sozusagen die extreme Variante. Für die USA gibt es dazu Überlegungen und Untersuchungen, die zeigen, dass das tatsächlich die Arbeitsanreize gerade von Frauen reduziert. Was gibt's noch? Was gibt's noch in dem Paket? Und dann natürlich den impliziten Steueranteil in der Rentenversicherung dadurch zu reduzieren, dass man die versicherungsfremden Leistungen konsequent herausnimmt und die eben und steuerlich auch nur
eine Absichtserklärung.
Auf die Allgemeinheit setzt. Gut, aber das sind alles natürlich nur Vorschläge und Absichtserklärungen der Rentenkommission. Ja, aber das ist auch
sehr allgemein gehalten. Also das, ich meine, es gibt schon.
Nein, da steht konsequent jeden. Also das ist ziemlich konkret und da gibt es ja klare Zahlen zu.
Das kann man ja immer schreiben. Nimm die versicherungsfremden Leistungen raus. Ich meine, da brauchen wir keine Rentenkommission. Das sagen auch andere. Ich meine, es gibt schon.
Ja, weil, sagen viele wir,
es gibt
der
schon,
Dinge.
Es gibt schon. Ja, eben drum. Deswegen, ich finde, man muss da mal ein bisschen unterschiedlich. Also ich werde jetzt mal ein bisschen contrarian sein, wobei ich auch insgesamt natürlich positiv bin. Aber man kann auch mal unterscheiden zwischen einer ökonomischen und einer politischen Analyse. Also politisch ist es schon natürlich jetzt irgendwie mal gut, dass sie es halt überhaupt irgendwie geschafft haben und dass bisher jedenfalls auch sowohl Bärbel Baas, die ja inzwischen so einen Ruf bekommen hat, so eine sehr sture Linke zu sein, so eine Betonlinke, mit der man keine Reformen machen kann, und Merz sich da jetzt mal hingestellt haben und so, das ist halt alles irgendwie ein Signal, ja gut. Viele, viele schmutzige Dinge haben sie gerade nicht rückgängig gemacht, Christian. Die Mütterrente wurde nicht rückgängig gemacht. Das, was im letzten November oder Oktober, wo wir gesprochen haben, diese Rente-Haltelinie wurde nicht wirklich
doch
rückgängig gemacht.
Also ja, also nicht komplett zurück, weil das war klar, dass das nicht geht, aber zumindest nach vorne heraus ist es klar. Und bei der Mütterrente, in dem Moment, wo einmal die Ansprüche geschaffen sind, kannst du die nicht wieder enteignen.
Ich bin ja nicht überrascht.
Es gab halt den Fehler, das zu machen, aber so, nachdem du das einmal gemacht hast, kannst du es nicht mehr enteignen. Das ist das Problem.
Man hätte es auch, wieso? Man hätte es jetzt für zukünftige Mütter wieder zurücknehmen können.
Also nein, aber da war es ja anders. Bei der Mütterrente ging es ja immer nur um die Mütter, die schon existieren. Das ist ja eine Subvention fürs Kinderbekommen. Wir reden ja heute auch noch mal über das Kinderbekommen.
Der Söder hat da gesagt, da nicht antatschen. Also ich habe da wirklich auch mit Politikern gesprochen. Es wurde schon Tabus auch in diese Rente. So nach dem Motto, dass da nur Wissenschaftler saßen, die da irgendwie das Beste rausgeholt haben. Nein, da gab es absolut Vorgaben auch aus der Politik, was nicht was angefasst werden darf. Und ehrlich gesagt, so viel ist es wirklich so intergenerational gerecht. Also so richtig viel für die wirklich Jungen würde doch auch nicht gemacht. Ich meine, man sieht nicht, wo die Alten bluten müssen, ehrlich gesagt. Gerade durch diesen Übergangsfaktor, die jetzt in Rente sind, das ist auch okay, dass man vielleicht die nicht mehr anfassen will, aber die kurz vor Rente stehen, bei denen scheint sich auch nicht viel. Wie gesagt, es gibt diesen Übergangsfaktor, dass deren alles sozusagen beim Alten bleibt und am Ende, ja, müssen halt die Jungen jetzt mehr ansparen für sich. Bedeutet aber auch erstmal, dass sie erstmal auf Konsum verzichten müssen durch Zwangssparen.
Das ist tatsächlich, also wir reden, dir geht's gerade um diese Kapitalrente.
Ich bin für den Einstieg natürlich, damit die Leute, schon allein aus dem Grund, damit die Leute, vor allen Dingen, weil wir ja natürlich auch vermutlich, insbesondere bei der ärmeren Bevölkerung, einen suboptimalen Beteiligung am Kapitalmarkt haben, ja.
Völlig klar, aber gerade diese ärmere Bevölkerung, also was ja passieren soll ist, ich versuch's mal kurz zu rekapitulieren, also wir haben unsere ganz normale Rentenversicherung, da zahlen wir gerade, ich glaube, 18,6%, um dann das Ding durch eine kapitalgedeckte Rente aufzustocken sozusagen.
Also
ist im Grunde ein Zwangssparen, richtig, zahlen wir in Zukunft 2% zusätzlich, davon 1% die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und 1% die Unternehmen. Diese 2%, die entzieht aber doch der Volkswirtschaft Kaufkraft. Also die entzieht doch Binnennachfrage. Und zwar gerade bei denjenigen, die am Monatsende eben nicht, sagen wir mal, 4% übrig haben und dann nur noch 3% auf ihr eigenes Sparbuch legen können. Also die Ärmeren. Ist das ein Problem?
Das ist so ein bisschen so ein keynesianisches Ding, was die Gewerkschaften jetzt ganz besonders kritisieren. Jein, das kann schon auch ein Problem sein. Auf der anderen Seite gibt es auch sowas wie Investitionsnachfrage, die sozusagen jetzt erhöhtes Kapitalangebot haben wird. Das darf, wenn man das nur im Ausland anlegt, dann nicht. Aber das muss man dann sehen, was da genau passiert.
Investitionsnachfrage im Sinne von, meine 2% werden genommen und davon wird eine Straße gebaut, was dann wiederum dazu führt, dass mehr Geld verdient werden kann und das fließt dann ins System zurück sozusagen.
Richtig, der Kapitalstock. Also es ist außen, es kann Nachfrageniveau-Effekt haben, aber es kann auch erstmal einen Nachfragestruktureffekt haben. Ich denke mal, dass das relativ klein sein wird, der Effekt. Das kann schon sein, dass es den gibt. Ich will den auch nicht völlig vernachlässigen. Aber wie gesagt, ich bin dafür, auch als Einstieg, weil natürlich beide Systeme, Umlageverfahren und Kapitalmarkt, ihre Chancen und Risiken haben. Ja, auch der Kapitalmarkt hat natürlich sein Risiko. Es kann einen dritten Weltkrieg geben und dann ist alles wiped out, ja. Und dann bist du vielleicht mit der Umlageversicherung am Ende noch besser drin. Wobei, wenn es ein dritter Weltkrieg ist, egal. Aber ihr wisst, was ich meine. Also es gibt Chancen und Risiken von beiden. Und die Ecklösung, die wir immer haben, nur Umlage zu machen, für viele Menschen jedenfalls, es geht ja nicht für jeden. Es gibt ja Leute, die inzwischen auch im Kapitalmarkt drin sind, auch schon über die Betriebsrenten und so. Da ein bisschen sozusagen eine Ecklösung in der gesetzten Rente zu finden oder eine innere Lösung zu finden, einfach die Systeme so ein bisschen zu mischen, halte ich im Prinzip für sinnvoll. Nur es ist halt auch klar, dass zunächst mal jetzt erstmal ein Zwangssparen stattfindet für viele.
Ja, was es ja vorher zumindest in der Wahrnehmung des Konsumenten, sag ich mal, sowieso schon war. Dass das ein Umlagesystem ist, ja, das kann man alles, das ist, wenn man drüber nachdenkt, dann weiß man das, aber es fühlt sich halt auf dem Lohnzettel so an, als würdest du sowieso 10% Zwang sparen. Von daher finde ich das jetzt gar nicht so schlimm, dass es ein Zwangssparen ist, weil letztendlich verändert sich nur die Zahl, die da auf deinem Lohnzettel steht, aber sonst wenig. Du sagtest vorhin, Rudi, die Jungen müssten nicht bluten. Ich denke schon,
doch,
weil also ich doch, bin,
die Jungen,
ich werde dieses
meine,
Jahr,
die Jungen
ich werde diese,
die Alten müssen
genau,
bluten.
Die Alten, Entschuldigung, ja. Ich werde dieses Jahr 57 Jahre alt, das heißt, ich werde in ziemlich genau 10 Jahren, wenn das Ding so durchkommt, in 10 Jahren und 3 Monaten übrigens erst, werde also in ungefähr 10 Jahren in Rente gehen und ich werde überhaupt nicht mehr so viel durch dieses Zwangssparen ansparen können, dass ich davon. Es gibt einen Übergangsfaktor, aber du glaubst doch im Leben nicht. Ja, du glaubst im Leben nicht, dass die mir
das da nicht kompensieren, steht da drin.
Vielleicht traue ich denen nicht hinreichend. Also die Idee finde ich gut, aber ich habe nicht den Eindruck, dass ich da ungeschoren rauskomme. Und sei es nur dadurch, dass ich 3 Monate länger arbeiten muss.
Ist also ja auch schon. Ich glaube, diejenigen, die am stärksten belastet sind, sind tatsächlich diese 40 bis 55-Jährigen. Die sind jetzt diejenigen, die relativ viel zusätzlich einzahlen in das System, die aber nicht wesentlich davon profitieren, dass irgendwelche Älteren dann in der Zukunft, weil die sind ja selber die relativ Älteren, also diese mittlere Generation, dass die weniger Rente als im Status quo erhalten.
Aber die waren ja immer die Gescrewten. Also ich meine, die waren auch vorher schon diejenigen. Ich meine, die ganz jungen
Leute.
Wegen
der Haltelinie, auf die man sich verständigt hätte. Und wenn man die fortgesetzt hätte, in die Richtung ging ja nun die politische Debatte. Und da ist man massiv von abgekehrt und man ist abgekehrt von der Frage, wann geht man in Rente, so früh in Rente. Und das passiert wahrscheinlich relativ rasch. Das führt tatsächlich zu einer Entlastung bei denjenigen, die jetzt in den Arbeitsmarkt eintreten.
Haltelinie war diese Idee, dass es 48%, dass
genau.
Der Eckrentner 48%
Genau. Und das hat man jetzt insofern aufgelöst, indem man gesagt hat, es gab diese doppelte Haltelinie. Das war irgendwie Magie.
Genau.
Höhere Auszahlungen. Ja. So, das hat man jetzt aufgelöst, indem man gesagt hat, naja, wir geben sozusagen in dem Umlageverfahren, geben wir diese Auszahlungsgarantie auf, erhöhen dann aber die Einzahlungen, sodass es insgesamt eben wegen der Kapitalmarktbeteiligung in der Zukunft dann doch relativ gesehen höhere Renten gibt.
So, und wir koppeln die nicht mehr an die Löhne, sondern an die Inflation, ne?
Nein, wir koppeln aber die Löhne wieder zurück an die Lohnsumme. Wir koppeln die Rente wieder zurück an die Lohnsumme. Das heißt, wenn es nicht mehr an das durchschnittliche Lohnwachstum, also wenn weniger Leute arbeiten, dann sinken die Renten wieder langsamer. Das heißt, dieser Nachhaltigkeitsfaktor kommt wieder zurück, den man jetzt mehrere Jahre ausgesetzt hatte. Und das hatten wir ja schon mal kommentiert oder hatte ich schon mal kommentiert, dass ich gesagt habe, das im Grunde genommen dieses Aussetzen des Nachhaltigkeitsfaktors war ein reines Geschenk für die Rentner und ein Betrug an den Jungen, weil man hatte sich vor knapp 20 Jahren darauf committed, diesen Nachhaltigkeitsfaktor zu machen. Und in dem Moment, wo er eben wirkte, ist man davon abgewichen.
Ich würde gerne noch mal zu den Minijobs. Ich bin ein Feind von Minijobs für alle, weil aber eher aus so, ich sag mal, kryptosozialistischen oder kryptokommunistischen Gründen, weil man das als Arbeitgeber ganz wunderbar benutzen kann, um sich zumindest teilweise darum zu drücken, sich Gemeinwesen zu beteiligen über die Sozialversicherung und so weiter. Egal. Finden wir das gut oder findet ihr das gut oder ist es aus volkswirtschaftlicher Sicht eine gute Idee, die Minijobs mehr oder weniger ersatzlos zu streichen?
Ich glaube, es gibt zwei Aspekte des Ganzen. Es gibt den einen Aspekt, der die Frage betrifft, wie viel wird denn da sozusagen bezahlt an Steuern, an Abgaben etc. Und ich glaube, das glatt zu ziehen und hier den Vorteil, dass ein Zweitverdiener über einen Minijob rausgerechnet wird aus dem Ehegattensplitting, dass man das glatt zieht. Ich glaube, das ist von großem Vorteil. Es gibt aber, und das ist, glaube ich, durchaus auch Hintergrund von Kritik aus der Wirtschaft, aber ich würde denken, eigentlich sollten, es ist vielmehr eine Frage auch für die Haushalte, wo ich mich frage, wie wird denn die Verwaltung, die sozialversicherungsmäßige Verwaltung von solchen haushaltsnahen Dienstleistungen, wie wird die denn passieren? Weil ein substanzieller Anteil von diesen Minijobs sind eben auch einfach Tätigkeiten in Haushalten, Hausreinigung etc., wo es darum ging, die alternative Schwarzarbeit möglichst zu vermeiden, zusammen auch mit der steuerlichen Subvention. Also man macht das Verfahren relativ einfach, da jemanden anzumelden, indem das über die Knappschaft geht. Und das ist, man schreibt da so eine Online-Meldung hin und dann ist gut, ne? Und dann läuft es, dann zahlt man dafür und das ist relativ einfach abgegolten. Das ist natürlich, wenn ich jetzt als privater Arbeitgeber anfangen muss, im Grunde genommen eine Lohnbuchhaltung zu betreiben, wird das ein bisschen komplizierter. Weil ich müsste ja dann das machen. Also insofern glaube ich, da gibt es so ein paar praktische Dinge.
Also für Professorenhaushalte wird es komplizierter.
Nö, aber ich glaube, es geht
nicht. Die Zugehefrau für Professorenhaushalte wird jetzt.
Die Gastronomie jetzt ist ja auch gerade sehr laut.
Ja, ich glaube, das ist ja genau. Die müssen halt auch, wenn die klein sind, das sind kleine Unternehmen, die müssen halt eine kompliziertere Lohnbuchhaltung machen. Aber insbesondere für Private ist es, glaube ich, ein großer Unterschied. Weil ein Restaurant, bist du jetzt einen Koch Vollzeit beschäftigt und ansonsten Servicekräfte vielleicht in Teilzeit als Minijob beschäftigt hat, das muss ja für den Koch zumindest sowieso eine Lohnbuchhaltung machen. Das kannst du natürlich einkaufen und wieder von Dritten und dann kannst du die anderen auch noch mit reintun. Aber ich glaube, und das ist durchaus ein signifikanter Teil hier, das ist irgendwie sozusagen praktisch kompliziert. Und ich glaube, da geht es eben nicht nur um Professorenhaushalte, sondern es gibt schon sehr viele Familien gerade mit doppelten Einkommen, die da im Markt Unterstützung einkaufen von Kinderbetreuung bis.
Bietet aber natürlich auch dann wiederum die Gelegenheit für Dienstleister, sich entsprechend aufzustellen und das halt entsprechend richtig anzubieten. Also es gibt zumindest richtig. In Berlin haben wir so ein paar Dienstleister, bei denen du dann auch tatsächlich die Wohnung reinigen lassen kannst, also die klassische Putzfrau sozusagen bestellen kannst, die dann aber bei diesem Dienstleister ordentlich angestellt ist. Du bekommst eine ordentliche Rechnung und das ist halt eben nicht irgendwie so ein Minijob-Dings. Das heißt, da gibt es dann auch eine Lohnbuchhaltung, mit der du dann nichts mehr zu tun hast. Klar. Eventuell geht da dann nochmal eine neue Nische im Markt auf.
Ja.
Das schon, aber die Frage ist halt, ich meine, auf der anderen Seite klagen wir ja gerade im unteren Bereich, was ist da die hohe Belastung? Das sind halt die Sozialbeiträge. Und die fangen jetzt halt von der ersten Stunde an. Ne? Also mit anderen Worten, es gibt da, ich glaube, Christian hat es schon angedeutet, es gibt eine Verschlechterung des Arbeitsanreizes, möglicherweise überhaupt in Arbeit zu gehen, eine Verbesserung, aber wenn du arbeiten gehst, dann halt auch mehr zu arbeiten. Ja? Also das ist, was der Nettoeffekt ist, muss man dann mal sehen. Das ist halt nicht so ganz klar.
Wie hätte man es besser lösen können?
Das sind halt immer Trade-offs, die du da hast. Mhm. Also außer du sagst halt, wir senken die Sozialversicherungsbeiträge, also wir machen doch was Progressives in der Sozialversicherung, Mit anderen Worten, dass du halt, aber ich meine, das ist ja das, dass du halt die sozusagen smoother nach oben gehen lässt, ja, als im Minijob, wo du halt so eine, ja, aber, oder dass du halt überhaupt senkst, die Sozialversicherungsbeiträge.
Ja, dann musst du halt wieder die
Steuerzuschüsse
erhöhen. Dann musst du halt Steuerzuschüsse machen, ja, ja, klar.
Was aber vielleicht die ehrlichere Variante wäre, weil dann würde man.
Das ist ja zum Teil mit drin, ne?
Ja, gut, wobei sollen die sinken oder ist die Idee, die sind einfach froh, dass sie es nicht erhöhen müssen? Ja, ich glaube, die können dann am Ende auch sinken, glaube ich, ganz später mit dem Kapitalkomponente. Was denkt ihr eigentlich über die Frage nach, weil was ja interessant ist, konzeptionell, ist das, was nicht drin ist, das, was die SPD ja so laut gefordert hat, auch SPD-Ökonomen, nämlich zu sagen, wir machen die Renten oder die Rentenhöhe nicht nur abhängig vom Alter, sondern eben auch von der Zahl der Beitragsjahren. Und da hat sich die Kommission ja ganz dagegen ausgesprochen. Deswegen fällt auch die Rente mit 63 jetzt weg. Aber das war ja sozusagen ein Herzensanliegen der SPD zu sagen, für den berühmten Dachdecker, ihr wisst schon, der es da nicht genommen hat, der halt 45 Jahre gearbeitet hat, dass man dem halt abschlagsfrei früher in Rente gehen kann. Und ich meine, das hat ja noch so einen anderen, so einen Intrakohorten-Umverteilungsaspekt. Das ist ja zum Beispiel der Karl Lauterbach hier immer wieder sagt, dass halt diese Leute typischerweise eh nichts von der Rente haben, weil sie halt früher sterben. Ja, also diese langen Malocher. Und deswegen wäre es halt ganz gut gewesen, wenn man die hätte auch früher in Rente gehen. Und davon ist nichts da. Interessant, auch politisch natürlich. Die SPD hat sich da nicht durchgesetzt. Aber wie denkt man da sozusagen ökonomisch drüber nach oder auch verteilungspolitisch?
Also natürlich gibt es die einzelnen Fälle, das ist klar. Aber typischerweise sind diejenigen, die auf 45 Beitragsjahre überhaupt kommen, Leute, die in ihrem Leben eine positive Arbeitsmarktdynamik hatten. Ja, das sind Facharbeiter in der Regel und nicht die marginal Beschäftigten mit den ganz niedrigen Einkommen.
Nee, darum
die sind nämlich, die sind, darum. Aber das sind die, das sind insbesondere die, die früh versterben. Also de facto ist es so, dass die vorzeitige Rente für besonders langjährig Versicherte eine Umverteilung von unten in die obere Mitte der Verteilung ist, nicht nach ganz
auch,
oben.
Aber ob du stirbst, muss ja auch eine Funktion von deiner körperlichen Arbeitsbelastung gewesen sein.
Die Zahlen, die ich so kenne, da sehe ich eher, dass das einkommensabhängig ist und nicht jobabhängig.
Genau, also es sind eher die untersten 20% des Einkommens. Das ist nicht, es springt nicht oder so, aber da haben wir besonders kurze Lebenserwartungen. Das sind aber Leute, die halt häufig auch im Arbeitsmarkt mal sind, dann wieder raus, dann wieder drin im Arbeitsmarkt und so weiter und die ohnehin Schwierigkeiten haben, auf die 45 Jahre zu kommen. Das hieße ja bei der Rente mit 63, jetzt wäre es 65, dass sie dann mit 18 beziehungsweise 20 hätten anfangen müssen zu arbeiten, beziehungsweise die fehlenden Jahre vom Schulabschluss 16 nicht als Arbeitslosigkeitsjahre haben. Aber Arbeitslosigkeitsrisiko ist in Deutschland extrem konzentriert. Ja, 80% der Arbeitslosigkeitszeiten entfallen auf 20% der Bevölkerung etwa. Und das sind die 20% der Bevölkerung, die auch im Durchschnitt sehr niedrige Einkommen hat. So, und das heißt, die ganz niedrige Einkommen haben im Umkehrschluss, die treffe ich damit gar nicht, weil ich eben darauf selektiere, dass die Leute nie ernsthaft arbeitslos waren.
Ja, ja, aber das ist ja jetzt ein anderer Punkt. Sagen Sie, was wir jetzt sagen können, dass die SPD das unglücklicherweise in der Diskussion vermischt hat.
Die Umverteilungsfrage, also klar, es gibt Argumente, die gegen ein bismarckisches Rentenversicherungssystem sprechen, was einfach linear ist im Rentenanspruch. Aber davon sind wir ja bereits abgewichen in Deutschland. Das ist ja eine Fiktion, dass wir dieses System haben, denn wir haben ja die Altersgrundsicherung. Und die führt dazu, dass die Renten von Niedrigeinkommensbeziehern deutlich angehoben sind, relativ zu sozusagen ihrem normalen Rentenanspruch. Jetzt kann man darüber nachdenken, ob man da noch mehr machen sollte, noch mehr Progression ins Rentenversicherungssystem einführen. Und da gibt es Argumente, die dafür sprechen, gerade auch diese Verteilungsargumente. Aber die Rente für besonders langjährig Versicherte ist nicht das ideale Instrument, um diese Umverteilung zu machen, weil die trifft nicht die Leute, die besonders niedrige Einkommen haben.
Ich habe in die Shownotes ein Papier vom DIW aus dem Jahr 2024 gepackt. Da kann das auch jeder nochmal nachlesen, was wir da haben. Einen habe ich noch, Herr Professor Bayer. Wie finden wir das denn, dass die Beamten schon wieder ungeschoren davonkommen?
Ja. es ist, glaube ich, ein rechtliches Problem. Da gibt es ja auch für die Selbstständigen die Regelung oder den Vorschlag, dass sie einzahlen sollen. Ich glaube, man hätte gerne vorgeschlagen, dass man auch das für die Beamten macht. Das ist allerdings, glaube ich, verfassungsrechtlich eine schwierige Sache. Bei den Selbstständigen ist es ähnlich, weil man es nur für neue Selbstständige machen will, die Verpflichtung in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Bei den Beamten besteht erstens das Problem, bei denen, die schon Beamte sind, dass man denen die Ansprüche nicht so ohne weiteres wegnehmen kann. Das ist natürlich im Grunde genommen sehr luxuriöse Betriebsrente, die Leute beziehen. Die ist ein Teil der Entscheidung, Beamter zu werden. Und da kannst du nicht hinterher sagen, Edgy Badge, ja. Nehmen wir dir weg, kannst ja auch nicht einfach eine Betriebsrente mal so ausfallen lassen. So, das ist eine. Das andere ist...
Ja, aber gut, das sagt ja nur, dass du die nicht im Bestehenden... das willst du ja sowieso nicht machen, weil dann wird es auch fiskalisch irgendwie sinnlos, weil du müsstest sehr hohe Pensionen sehr lang auszahlen, wenn du das heute anfangen willst. Wenn, willst du es ja sowieso nur bei den neuen Beamten machen, genau. Damit die erst mal 40 Jahre hat, nur Beiträge zahlen und kann auszahlen. Aber schon allein aus fiskalischen Gründen willst du es nicht machen. Aber selbst da, glaube ich, ist es auch verfassungsrechtlich, jedenfalls wenn du Beamten sein, kommt halt mit was in Deutschland, mit einem ganzen Paket, nämlich mit dieser Fürsorgepflicht des Staates.
Ja, vor allen Dingen auch mit dem Recht des Staates, dich jederzeit an einen beliebigen Arbeitsort zu versetzen.
Was er doch nie macht, ist ja Quatsch. Die Beamten kriegen da was sie de facto nie leisten müssen. Also das kann man schon kritisch sehen. Ich glaube, die Empfehlung der Rentenkommission, ich weiß nicht, ob es explizit in den 33 Punkten oder so unter der Hand, ist halt einfach nicht mehr so viel zu verbeamten.
Ja, das war glaube ich, explizit.
Ja,
also das
stimmt, ja genau, drin. Das ist explizit.
Das ist halt das Einfachste. Dann. Das Problem ist, das Bundesverfassungsgericht ist in jeder seiner Urteile immer beamtenfreundlich. Das heißt, ich meine, in dem Sinne hat natürlich die Rentenkommission politisch realistisch gehandelt.
Ja, weshalb ich halt sagte, das ist verfassungsrechtlich schwierig, weil du musst im Grunde genommen das gesamte Beamtenpaket anfangen aufzuschnüren. Und die althergebrachten Prinzipien des Berufsbeamtentums sozusagen gesetzlich neu regeln. Das kannst du natürlich machen. Da musst du halt in die Verfassung eingreifen. Und das ist natürlich...
In Deutschland werden öfter mal, wir ändern Verfassungen, wir Schuldenbremsen. Also ist ja Quatsch.
Nein, aber ich sage einfach, politisch realistisch ist das sehr schwierig zu machen. Weil was ich nicht genau weiß, ist, ob du nur in die Bundesverfassung oder auch in die einzelnen Landesverfassungen eingreifen müsstest. Dafür brauchst du 2/3 Mehrheiten, die es realistischerweise einfach im Bundestag nicht mehr gibt. Deshalb hat ja auch die...
Och, die AfD würde da mitstimmen, glaube ich.
Ja, weiß ich nicht. Wird man sehen. Also, schwierig.
Nee, du hast ja völlig recht. Politisch war das ein No-Brainer, ein Non-Starter.
Also insofern...
Wobei ich finde, es gibt ein wirklich sehr gewichtiges politisches Argument dafür, nämlich... soziale Gerechtigkeit, also zumindest den Eindruck der sozialen Gerechtigkeit.
Die Leute sind angepisst, da hast du
ja recht. Genau, die Leute sind angepisst. Und wenn du jetzt auf einmal hingehst und sagst, so, jetzt wird hier niemand mehr verbeamtet, außer die Polizei und also wer halt Waffen trägt oder was weiß ich, aber eben nicht mehr Bauamt, in der Schule nicht und. Ich glaube, das könnte ein ganz interessantes Signal in die Bevölkerung senden, auch wenn es finanziell oder volkswirtschaftlich gar nicht so einen riesigen Unterschied macht.
Aber du siehst, bei den Lehrern hat es schon nicht funktioniert, das liegt wieder am Föderalismus. Weil die Einzelnen sich halt dadurch Konkurrenz machen, dass sie halt doch verbeamten. Da bräuchtest du halt tatsächlich ein Command der Bundesländer, dass sie es alle gleichzeitig rausgehen, ja, und so weiter und so fort. Also das ist alles nicht so einfach. Gerade im Föderalismus.
Ja, beziehungsweise du müsstest halt, das ist sehr schwierig, weil du müsstest im TVL, also in dem Angestellten-Tarifvertrag, müsstest du die Lehrer besser bezahlen. Damit das sozusagen wettbewerbsfähig ist mit der Beamtenposition, damit die Länder das nicht mehr machen. Das ist aber dann wieder beamtenrechtlich schwierig. Ja,
was die Länder halt jetzt machen, ist, sie zahlen schlechter, verbeamten die Leute und schieben das Problem mit den Pensionen in die Zukunft und tun so, als existierte das gar nicht in ihrer eigenen Legislaturperiode.
Ja, genau. Das ist ein Problem.
Also das ist ein Riesenproblem, weil es fällt uns halt immer wieder auf die Füße, wenn da welche in Rente gehen.
Ja, und dann hast du bei in Christians Fall Professoren. Ich meine, letztlich ist die Wissenschaftsfreiheit letztlich über das Beamtenrecht mit abgesichert. Na?
Ja gut, dann nehme ich halt HochschullehrerInnen mit rein. Aber eben nicht Bauamt oder sowas.
Ich würde eher das Bauamt mit reinnehmen als die Hochschullehrer, weil natürlich die Beamtenpensionen eigentlich ein Schutz gegen Korruption sind. So sind sie gedacht.
Ja, korrupt seid halt, ihr eh alle, meinst du?
Genau, weil einfach du musst halt auch ökonomisch gesprochen abwägen, ob du die Bestechung annimmst und dafür deine Pensionsansprüche riskierst. Und wenn die halt einen Wert haben von mehreren hunderttausend Euro sozusagen zusätzlich über den Nachversicherungsanspruch hinaus, dann musst du sehr viel Geld nehmen für deine Korruption.
Kommen wir zu etwas völlig anderem. Rüdiger hatte ein paar Sachen rumgeschickt. Es gibt eine Diskussion über den Unterschied im Lebensstandardsvergleich USA-Europa. Fass mal zusammen, Rudi, bevor ich versuche, das hier herunter zu radebrechen.
Das ist so eine Diskussion, die auf Twitter, aus den Social Media, würde ich sagen, immer mal wieder auftaucht. Und jetzt auch irgendwie, also jetzt ganz aktuell sehen wir das ja zum Beispiel über den auch sozusagen jetzt überhaupt nicht zwischen Ökonomen, sondern halt durch den Fußball, durch die Fußball-Weltmeisterschaft, wo es diese Riesendiskussionen gibt, diese, ich vermute ja letztlich bezahlten Blogger oder Vlogger oder was immer. Ich bezweifle, der Zyniker in mir bezweifelt, dass das irgendwie organisch ist. Aber von all diesen angeblich europäischen Gästen in den USA, die den amerikanischen Reichtum bewundern, ja. Wie gesagt, für mich ist das, glaube ich, eine Psy-Op. Ja, du bist nicht mehr auf X.
Weil die alle in so geil großen Autos vom Walmart campen.
Ja, das ist genau das. Also die Größe der, da wird dann die Größe Supermärkte, die Größe der Tankstellen, das Essen, alles, die Größe der Häuser und so weiter, alles gelobt. Und dann sind die zu Hause gebliebenen Europäer natürlich sauer und freien dann und zeigen dann Bilder aus Paris, wo die Leute den ganzen Tag im Café sitzen und Baguette essen und Kaffee trinken und in die Seine.
So ist er, der Franzos.
Genau. Und es ist, also auf diesem Niveau hast du das im Prinzip fast jeden Sommer, also würde ich sagen, oder so, diese Diskussion. Jetzt gab es dann tatsächlich aber mal eine ernstere Diskussion. Ich weiß gar nicht, wer die dann am Ende ausgelöst hat, die man eben dadurch, ich glaube, die man eben, es kann sein, dass sie durch Garicano, Luis Garicano und Ökonomenkollegen an der LSI ausgelöst wurde, die eben sich die Produktivitätsstatistiken im Ländervergleich zwischen USA und Europa, und dann kann man das natürlich auch runterbrechen in einzelne Länder, angeguckt haben. Und da siehst du eben, also wenn du einen Teil kannst du über, wobei gar nicht mal, du kannst also den Unterschied in der Produktivität pro Kopf, also im Pro-Kopf-Einkommen, im realen Pro-Kopf-Einkommen, kannst du natürlich erklären einfach dadurch, dass die Europäer mehr ihres Kuchens in Freizeit nehmen, ja, und weniger in Konsum. Das ist sozusagen als Niveauunterschied kannst du das schon rauskitzeln. Aber selbst wenn du für die geleisteten Stunden sozusagen kontrollierst, interessanterweise, wenn du das tust, über die Zeit haben sich Europa und Amerikaner da eher angenähert. Also in den letzten 20 Jahren. Die Europäer arbeiten wieder ein bisschen mehr und die Amerikaner tatsächlich ein bisschen weniger. Also damit kannst du auch sozusagen diese Produktivitätsstatistiken nicht wirklich erklären. Und es ist eben so, dass Amerika diesen absoluten Produktivitätsvorsprung seit ungefähr 20 Jahren, seinem Beginn, sagen wir mal, des neuen Jahrtausends hat. So. Und das haben eben viele Ökonomen als Zeichen, oder diese Statistik haben eben viele Ökonomen als Zeichen dafür genommen, zu sagen, dass Europa einfach ökonomisch abgehängt ist. Und dann kam Krugman, hat gesagt, das ist alles Quatsch. Oh, genau, und da gibt es noch diesen anderen Klassiker, wenn du dir
sag
anguckst.
Sag mal, wie alt ist Paul Krugman eigentlich? Ich habe das Gefühl, dass der schon immer da ist und davor auch schon 100 Jahre.
Ja, wahrscheinlich, ja, kann sein.
Kann das sein?
Der wird so kurz vor den 80 sein, um die 80 schätze ich jetzt mal. Aber müsste ich jetzt auch nachgucken.
Okay.
Aber egal.
Das ist so.
Genau, und da gibt es ja immer diese Statistik, wo du guckst sozusagen im reinen Pro-Kopf-Einkommen, ist der Staat von Mississippi, ja, was eben der wirklich ärmste Staat und wirklich ein, man, wer durch Mississippi fährt, das ist zum Teil wirklich dritte Weltsituation, immer noch reicher ist pro Kopf als die reichsten europäischen Länder oder ungefähr so wie gerade so mit Deutschland konkurriert, ja. Und da gibt's natürlich eben diese Mismatch von Eindruck, wie gesagt, du hast da Holzhütten in Mississippi wo Leute drin wohnen, wie gesagt, wie ein Favelas, die du in Deutschland ja nicht unbedingt siehst. Also das ist auch so ein Klassiker irgendwie auf sozialen Medien. Und dann hat eben Krugman argumentiert, Moment mal, diese Produktivitätsstatistiken sind vielleicht gar nicht so wichtig für den Lebensstandard, wenn du dir wirklich Lebensstandard angucken willst, sondern was du dir eben angucken, du musst sozusagen für den unterschiedlichen Produktionsmix dieser beiden Länder kontrollieren. Und er sagt halt, dass diese Produktivitätsstatistiken in USA deshalb eben nach vorne gegangen sind oder so Europa überholt haben, weil Amerika sehr stark IT erfindet zunächst mal, ja, und da in dem Bereich einen massiven Produktivitätsvorsprung bekommen hat. Das wiederum hat aber bedeutet, dass es die Preise für IT-Güter stark nach unten gegangen sind. Und mit anderen Worten, die Europäer können jetzt genauso wie die Amerikaner billig IT einkaufen, sodass ihr Lebensstandard, wenn du die Lebensstandardmaße zwischen den Ländern vergleichst, also mit anderen Worten nur die sogenannte Purchasing Power Parity, können wir dann gleich erklären, was das ist.
Purchasing Power Parity.
Ja, den PPP vergleichst, die Wachstumszahlen im Grunde genommen ähnlich sind zwischen Europa und den USA. Also mit anderen Worten, er erklärt die Welt eben oder die beiden Statistiken so, dass die Amerikaner eben zwar führend sind in IT-Produktion und Implementation, dadurch aber die Preise für alle sinken, für die gesamte Welt, und die Europäer dann eben IT-Dienstleistungen billig eingekauft haben und damit ihren Lebensstandard und benutzt haben in ihrer Wirtschaft und damit ihren Lebensstandard gehalten haben, selbst wenn sie diese IT-Leistungen eigentlich nicht selber erfunden haben.
Und dadurch erklärt er eben, die Amis gehen sozusagen für uns in Vorleistung und wir nehmen das so als Beifang sozusagen also mit hinterher.
Nee. Es gibt einen Unterschied zwischen Productive Capacity, und Productive Capacity ist jedenfalls in der kurzen Frist, ich glaube, so muss man vielleicht noch ein bisschen drüber nachdenken, nicht unbedingt dasselbe wie Lebensstandard. Du musst ja nicht, um einen Lebensstandard haben, musst du es ja nicht selber produzieren, sondern da kommt es eher auf die Preise an und kannst du das leisten, kannst du es nicht. Ja, das Argument, was Gary Kano und diese Leute oder die sagen, es ist doch ein Problem, oder die Leute, die sagen, es ist doch ein Problem, ist, glaube ich, am Ende eher ein Langfristargument zu sagen, oder zwei. Also einmal das geopolitische Argument natürlich, ja, das gilt natürlich nur in der Welt von Freihandel, wo die Amerikaner auch wirklich bereit sind, dir diese billigen Sachen dann auch zu verkaufen, oder Chinesen, die billigen Sachen zu verkaufen. Wenn die nämlich ansonsten den Knopf ausdrücken, dann sozusagen gilt diese kompetitive in dieser wettbewerblichen Welt sinkenden Preise, davon hast du dann plötzlich nichts mehr als Europa, wenn du es nicht selber produzieren kannst. Das ist so das eine. Und ich glaube, das zweite ist so ein dynamisches Argument, dass du halt, wenn du nur einkaufst, ja, oder nur von billigen Preisen dein Leben lang profitierst, dass du dann halt irgendwann doch zurückfällst in deinem Lebensstandard. Weil du halt am Ende nichts mehr zum Tauschen hast, im Grunde genommen, in der Welt. Und du wirst halt einfach sklerotisch. Ich glaube, am Ende kann man beide Argumente sozusagen versöhnen. Das ist halt ein bisschen ein unterschiedlicher Blickwinkel, würde ich sagen. Und by the way, vielleicht ein letzter Punkt. Wenn du dir die Industriedaten anguckst, das hat dann auch jemand gemacht, ich weiß gar nicht, jetzt können wir in den Show Notes ja verlinken, ein Ökonom, der auch für die EU-Kommission arbeitet, der hat sich dann wirklich genau die sektorale Bilanz zwischen den beiden Blöcken angeguckt. Und es ist tatsächlich so, dass es eben der Vorsprung der Amerikaner, was Produktivitätswachstum angeht, kommt komplett im Prinzip, ist sehr konzentriert im IT-Bereich. Und jetzt reden wir noch vor KI. Also das ist noch sozusagen die klassische IT-Geschichte. Mit KI wird sich das möglicherweise noch dynamisieren. Wenn du sozusagen wenn du Silicon Valley, mal grob gesagt, von Amerika abschneidest, dann siehst du ungefähr gleiche Produktivitätsentwicklung zwischen Europa und den USA. So, das ist jetzt erstmal die Diskussion geschildert, die so auf den sozialen Medien war.
Ja, ich muss sagen, ich finde das Argument von Gary Kano nicht überzeugend. Das von letztlich für die Frage, um die es geht, Lebensstandard, ist das Krugman-Argument aus meiner Sicht nachvollziehbar. Man kann das erstmal vielleicht einfach runterbrechen. Weil real ist ein schwieriges Konzept. Und real ist nicht gleich real.
Was? Im liberalen real, Sinne heißt liberal nicht
ja,
nur liberal.
Genau, real heißt, dass ich versuche, Summen, die gezahlt werden, in Gütern auszudrücken. Und es macht in diesem Fall einen drastischen Unterschied, in welchen Gütern ich das ausdrücke. Um ein Beispiel sozusagen zu machen, ist, wenn wir die reale Entwicklung oder die realen Einkommen ausdrücken würden, in der Möglichkeit Pecorino zu kaufen,
ja,
dann wäre vermutlich, also italienischen Pecorino, nicht irgendwie so ein Nachmachprodukt aus den USA oder einem Parmaschinken oder so.
Dann wäre
die europäische Einkommensentwicklung mit Sicherheit sogar schneller real in Pecorino ausgedrückt als die amerikanische. Weil eben genau das Umgekehrte, ne, der relative Preis von bestimmten europäischen Gütern ist deutlich schneller gestiegen. So, und jetzt, wenn ich es umgekehrt ausdrücke und versuche, quasi die Mengen an Computern oder so, die produziert worden sind, zu zählen, aus den Werten, die gehandelt werden, dann sieht die Entwicklung da anders aus. Aber letztlich kommt es doch darauf an, was man sich kaufen kann an Güterbündeln. Wenn meine eigene Arbeit immer billiger ist im Marktpreis, dann habe ich davon nichts. Man kann das sozusagen mikroökonomisch vielleicht wenden und sich überlegen, wir wissen, im Gesundheitswesen haben wir eine besonders langsame Produktivitätsentwicklung. Mit der Logik, dass das ein Problem wäre für diejenigen, die im Gesundheitswesen arbeiten, müssten heute Ärzte relativ zu Automobilproduzenten müssten deutlich verloren haben, relativ zu den 50er Jahren. Das ist aber nicht der Fall.
Ja, ja, wenn du Zahnarzt fragst, wird der sagen, doch.
Ja, das ist genau der Effekt, dass eben die relativen Preise dort besonders stark fallen, wo wir immer besser darin werden, Güter und Dienstleistungen zu produzieren. Ja? Und das ist so dieses Paradox, dass ein gutes Erntejahr für einen Bauern nicht unbedingt ein gutes Einkommensjahr sein muss. Na, weil die Preise sich dementsprechend bewegen. Und letztlich ist das die Frage. Die Frage ist, ob für den Arzt oder für den Bauern, was kann er sich denn damit an seinem typischen Güterbündel kaufen? Und das ist eben diese Purchasing Power Parity Frage.
Ja, aber wie gesagt, nochmal, das gilt erstens in einer Welt relativ freier Märkte und kompetitiven Handels, wo genau dieser Effekt gilt. Wie gesagt, wenn du nicht in der Lage bist, die IT selber herzustellen und andere dir die abzudrehen, dann gilt dieses Preisargument halt nicht mehr. Dann ist der Preis nämlich für dich super hoch. Ja? Also wenn wir nicht in einer kompletten Welt von Freihandel sind, und da sind wir natürlich jetzt nicht mehr. Ja? Also insofern ist das, glaube ich, der Punkt, den Garicano am Ende machen muss. Und wie gesagt, das Zweite ist eben so ein dynamisches Argument.
Ja, aber selbst da, finde ich, ist das Argument nicht überzeugend. Da kommt es darauf an, ob die Güter und Dienstleistungen, die wir im internationalen Handel herstellen, leichterdings durch die Amerikaner intern zu ersetzen sind. Klar. Oder nicht. Also es kommt halt nicht darauf,
nicht nur.
Es kommt sozusagen auf den Off-Equilibrium-Punkt an, also auf den Drohpunkt, den man in so einer wenn man nicht mehr kompetitiv ist, sondern verhandelt, über den man dann verhandelt. Und dann ist eben die Frage, wie einfach wäre das für Europa, diese Dinge, wo das Wachstum in den USA besonders schnell war, in der reinen Produktivität letztlich selber herzustellen, und wie einfach wäre es für die USA, die europäischen Produkte und Dienstleistungen relativ einfach herzustellen. Und da gibt es durchaus Dinge, wo man in Handelsfragen verhandeln kann und auch als Europa Druck aufbauen könnte. Ja, also dass, wenn bestimmte Pharmazeutika aus Europa nicht mehr in die USA exportiert werden, dann ist das für die USA auch nicht besonders doll. So, auch da ist die Frage dann, wenn man sozusagen ganz im offenen Wasser ist, wie das dann geht mit Patentrechten etc. Aber das gilt natürlich für die IT genauso auch umgekehrt. Ja, also wenn wir einfach anfangen, alle amerikanische IT-Software raub zu kopieren.
Wie anfangen?
Ja, kannst du natürlich machen.
Kannst du machen.
Ist aber nicht so klug, wenn du gleichzeitig von dem Atomschild dieses Landes auch noch abhängig bist.
Gut, da ist der Punkt ja, der ist eh eingefahren.
Ich wollte gerade sagen.
Von daher, das ist...
Wenn du das glaubst, dann natürlich. Wie gesagt, es wird da eine Verhandlungssache, die Sachen sind dann komplizierter. Also wie gesagt, aber dann kannst du das Preisargument nicht mehr so einfach machen, das wollte ich sagen. Vielleicht noch ein bisschen Theorie, damit man das noch, was der Christian gesagt hat, und vielleicht noch mal ein bisschen aufklärerisch für die Zuhörer, nochmal ein bisschen sozusagen auch in volkswirtschaftliche Sprache übersetzt. Ja, das eine ist sozusagen, was ist ein Real, also wie misst du in Gütern? So, das eine ist eben zu sagen, wenn du nur in ein Land dir anschauen willst, ja, dann wissen wir das mit auch mit Problemen, das ist auch nicht perfekt, aber dann wissen wir ungefähr, wie wir das tun. Also ein Land über die Zeit betrachtet, ja. Dann machen wir das eben dadurch, dass wir so Konsumbaskets beziehungsweise an uns anschauen. Da wird eben ein Preissystem dann in einem bestimmten Basisjahr gefixt und dann wird halt die zukünftigen Mengen Zugewinne, typischerweise sind immer Zugewinne, muss auch nicht sein, aber typischerweise Zugewinne, werden dann mit diesem alten Basisjahr an Preisen sozusagen multipliziert und das ist eine Möglichkeit, das zu machen. Und dann kriegst du halt sozusagen reale, dann wird sozusagen der Effekt der Preisänderung rausgerechnet und du kannst eben sowas wie reales Bruttoinlandsproduktwachstum machen. Wer das genauer nachhören will, der kann sich die entsprechende Folge, keine Ahnung, 3 ist es für von Makro an Mikro mal technisch anhören. So, genau, das ist das eine.
Mal in
das
die Shownotes, ja.
Das ist die eine, also da, wo wir über Inflation reden, ne? Das ist, glaube ich, 3. Genau, das ist die eine sozusagen, da kommt man, dann hat man mit Deflatoren zu tun, etc., etc. Dann gibt es die andere, auch klare, wenn auch schon, auch mit Problemen behaftete Frage ist, wir sind zu einem Zeitpunkt, wir wollen gar nicht fragen, wer ist mehr gewachsen, sondern zu einem Zeitpunkt Länder zu vergleichen. Ja? Das ist übrigens, wo diese Purchasing Power Parity dann eben zu tragen kommt. Es gibt sowas wie, die Idee, das haben die Hörer vielleicht schon mal bekommen, diesen, wer macht das, der Economist? Der Big Mac Index, glaube ich, vom Economist.
Ja, glaub
ich,
ja? Economist, ja.
Genau, also da wird eben sozusagen geguckt, wie teuer ist es eigentlich in einer Währung einen Big Mac, weil das halt ein sehr homogenes Gut ist. Ja? Kannst du überall, überall in der Welt wird er gleich produziert. Und da kannst du eben gucken, was kostet es eigentlich sozusagen, einen Big Mac in den unterschiedlichen Ländern zu essen, in einheitlicher Währung, also in amerikanischen Dollar. Ja? Und der Preis ist typischerweise weicht ab von dem Preis, den du, wenn du jetzt einen in Europa, in Deutschland einen Big Mac irgendwo bestellen würdest und einfach den nominalen Wechselkurs, also mit anderen Worten den Preis zwischen beiden Währungen, ja, der nominale Wechselkurs ist ein Preis zwischen beiden Währungen. Wenn du den multiplizierst, da kriegst du ja auch einen Dollarpreis. Ja, dann rechnest du halt einfach um, was das in Dollar dann eben wäre. Ja, und das ist nicht dasselbe sozusagen. Der kann sich dann eben unterschiedlich sein.
Ist eigentlich, kurze Zwischenfrage, dieser Big Mac Index, den benutze ich tatsächlich sehr, sehr gerne, um mir solche Dinge anzugucken, einfach zu gucken, wie viel ist denn eigentlich die Mark noch wert?
Genau.
Ist das ökonomisch sinnvoll, sowas zu machen, oder ist das eher was für so Typen wie mich, also so eine Laienspielerei?
Also das hat man als Scherz angefangen im Economist.
Ja.
Bis man dann festgestellt hat, dass dieser Index tatsächlich Wechselkursbewegungen prognostiziert.
Ach.
Okay. Ja, also wenn sozusagen eine Währung unterbewertet ist aufgrund des Big Mac Indexes, dann kannst du damit rechnen, dass die aufwertet. Mhm. Und insofern, das ist schon, es ist ein blödes Beispiel, aber es ist nicht, aber völlig
sinnentleert. Es hat tatsächlich eine Funktion, also über die Funktion, die ich nutze, hinaus.
Insofern, weil es vermutlich eine Proxy für die PPP ist, das also für die Purchasing Power Parity ist. Warum ist es ein gutes Proxy? Weil es ist schwierig, jedenfalls ein Konsumgut. Öl ist natürlich auch, wobei Öl gibt's, haben wir inzwischen alle gelernt, auch inzwischen riesige Heterogenitäten. Man denkt immer, Öl wäre so einheitlich, aber der Big Mac ist halt so, wenn du irgendwie was, ein homogenes Konsumgut dir ausdenken musst, dann kommst du irgendwie auf den Big Mac, weil das halt wirklich überall gleich produziert wird, ja. Und genau. Und Purchasing Power macht im Prinzip das, und da siehst du dann in der Praxis schon die Probleme, macht im Prinzip das, was die für ein Gut machen, was Economist für diesen einen Gut Big Mac macht, für auch ein Konsumgut. Also für einen Konsumkorb, ja. Nämlich, wie viel Euro brauchst du, um einen bestimmten fixen Gut zu kaufen, oder wie viel Dollar brauchst du, um einen bestimmten Gut zu kaufen, in den unterschiedlichen Ländern. So, das ist letztlich, was die PPP macht, und das dann zu vereinheitlichen. Und dann siehst du halt schon die Probleme, weil bestimmte Güter gibt's gar nicht, den Pecorino zum Beispiel, ja. Wie baust du jetzt, oder wie machst du einen vergleichbaren italienischen Gut mit einem deutschen Gut, einen italienischen Korb mit einem deutschen Korb, mit einem amerikanischen Korb und so weiter. Also haben die Statistiker Schwierigkeiten. Aber jedenfalls wird das publiziert. So. Gut. Und dann kriegst du halt so einen Vergleich, ist es denselben Güterkorb, ist der in einem Land teurer oder im anderen? Dann, das ist so ein Lebensstandardvergleich zu einem Zeitpunkt. Ja? Und was jetzt ein Problem darstellt, ist, wenn du sozusagen Lebensstandardentwicklungen über die Zeit vergleichen willst. Ja? Und das schließt sich nicht. Mit anderen Worten, wenn du da mit heimischen Deflatoren rangehst, die eben diese reale Produktivitätsmessung machen, die sind nicht unbedingt, da kommst du nicht auf denselben Lebensstandardvergleich, wenn du das machst. Das machen eben Garicano und auch Philippe Aguillon übrigens, das ist auch ein anderer Nobelpreisträger, der dahinter ist, machen genau das. Kommst du nicht auf dasselbe Ergebnis, als wenn du sozusagen diese unterschiedlichen PPPs pro Jahr ausrechnest und dann sozusagen den Lebensstandard weiterrechnest. Also die Wachstumsraten, mit anderen Worten, wenn du sozusagen sowohl über die Zeit als auch über die Geografie gleichzeitig vergleichen willst, dann gibt es eben sozusagen unterschiedliche Wege. Das ist wie so ein Parallelogramm. Du kannst die eine Richtung gehen und die andere Richtung zuerst gehen. Und das geht sich eben nicht aus.
Das heißt, im Grunde ist es gar nicht vergleichbar.
Ja, doch, die messen halt ein bisschen andere Dinge. Wie gesagt, das eine misst eher, wenn du sozusagen Vergleiche anstellst über das Produktivitätswachstum, indem du einfach sozusagen die realen Größen vergleichst und nur einmal in einem Basisjahr mit der PPP umrechnest, dann vergleichst du eben Entwicklung von produktiver Kapazität. Also was kann dein Land produzieren? Während wenn du das so wie Krugman machst und sozusagen nicht nur für ein Jahr die PPP nimmst, sondern einfach die PPP halt, wie sie über die Zeit sich entwickelt, nimmst, dann vergleichst du im Prinzip Entwicklungen von Lebensstandards. Das ist, glaube ich, wie sich das am Ende am besten auflösen lässt.
Wer hat denn jetzt aber den höheren Lebensstandard? Wir oder die Amerikaner?
Ja, das kannst du sowieso schon.
Hängt davon ab, ob wir ein Bulgare ist oder ein Schwede, ne?
Das zum Beispiel. Übrigens, das wollte ich vielleicht noch sagen, bevor wir dir eine andere Frage, die, wenn du dir tatsächlich auch in die Länderstatistiken anschaust, da gibt's gerade in Europa massive Heterogenitäten. Also zum Beispiel war ich überrascht, dass die IT-Investitionen zum Beispiel, wenn du das anguckst, da siehst du, oder die IT-Fortschritte, da siehst du zum Beispiel Länder wie Schweden ganz oben. Auch noch Großbritannien ganz oben. Und was mich wirklich überrascht hat, Frankreich. Ja, Frankreich ist da ein absolutes Powerhouse im Grunde in Europa, was die neuen IT-Entwicklungen angeht und auch die TFP-Entwicklung, die aus dem IT-Sektor kommen, also die Produktivitätsentwicklung, die aus dem IT-Sektor kommen, während die Schlusslichter in Europa sind da tatsächlich Deutschland und Italien. Ja? Also mit anderen, du siehst auch innereuropäisch massive oder Heterogenitäten zwischen einer schwedischen Ökonomie oder einer französischen Ökonomie und deutschen Ökonomie. Und das finde ich schon, kann man dann schon mal als Warnzeichen auch gerade für den deutschen, wenn wir jetzt über Reformen reden, für den deutschen Kontext dann nehmen. Aber um deine Frage noch zu beantworten, was ist der höhere Lebensstandard? Da musst du natürlich viel mehr noch als Bruttoinlandsprodukte. Das kann ja ein Bruttoinlandsprodukt oder auch Bruttoinlandsprodukt pro Kopf oder pro Stunden sowieso nicht beantworten, weil das eben damit zusammenhängt, wie bewertest du Freizeit? Wenn Europäer Freizeit mehr bewerten, dann sollten sie halt auch einen Teil ihrer Produktivitätszuwachstum in Freizeit konsumieren. Problem ist, die fiskalische Sache, haben wir schon öfter darüber gesprochen, Freizeitkonsum ist schwer zu besteuern. Insofern, das ist auf jeden Fall ein fiskalisches Problem. Aber wohlfahrtstheoretisch gibt es da nichts zu sagen, wenn die Europäer gerne mehr Freizeit haben wollen. Dann hast du Dinge wie Ungleichheit, die in die Wohlfahrtsfunktion eingehen. Und natürlich andere Dinge wie Lebenserwartung und solche Sachen.
Rentenansprüche.
Ja. Auf den Eiffelturm gucken.
Auf den Eiffelturm den Amerikanern verkaufen.
Nein, also natürlich, es gibt halt Amenities, die überhaupt nicht bepreist werden. Ja, und das macht es halt dann ganz, ganz schwierig im Vergleich. Also diese PPP-Frage, letztlich ist die Frage, wenn ich dir die Wahl lasse, würdest du umziehen. Mhm. Wenn du die freie Wahl hast, würdest du umziehen.
Das reicht ja nicht, das sind ja nur die handelbaren Güter. Ja,
nein, aber die Frage, die hinter der PPP-Idee steckt, ist, gegeben deine...
Ja, aber nur valide ist, wenn du nur Güter hättest, die in allen Ländern gleich sind.
Ja, genau. Aber das ist letztlich die Frage, die dahinter steckt sozusagen. Würdest du gerne tauschen? Ja, das ist die Frage, die ich versuche zu beantworten.
Es ist eigentlich nicht quantifizierbar, ne? Weil ich muss das über meine Person spielen und muss sagen, wo würde ich mich in meiner aktuellen Situation als Podcaster mit dem Einkommen, das ich jetzt habe?
Nee, nicht mit dem Einkommen, das du hast, sondern mit dem Einkommen, das du dort hättest.
Wenn die Welt aus lauter homogenen Gütern bestünde, die du in beiden Ländern gleich bekommen kannst, dann ist die PPP beantwortet genau diese Frage, willst du umziehen oder nicht?
Das heißt, es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, weil wenn ich mir die Shopping-Malls angucke, dann besteht die Welt bald nur aus homogenen Gütern.
Naja, aber wie gesagt, du hast halt dann die Spreewahl, die Spree, ja. Die kriegst du halt in den USA nicht.
So. Das stimmt. Was in den USA, glaube ich, auch nicht gibt, ist das 9-Euro-Ticket. Da gibt es auch eine Arbeit von Liebensteiner et al. Almost fare free, impact of cheap public transport ticket on mobility patterns and train delays. Das heißt, das 9-Euro-Ticket, das wir hier vor 2 Jahren hatten, einen Sommer lang, wirkt sich aus, sonst hätten sie es nicht in die Überschrift geschrieben, auf Zugverspätungen.
Mhm. Ja. Mhm. Ist ein schönes Papierchen. Also Papier. Ist jetzt nicht in weltbewegender Punkt. Ich glaube, es ist aber ein netter Punkt.
Weil es halt unintended consequences zeigt von Sachen. Ne? Das ist ja oftmals, die Ökonomie gilt ja. Also eine Möglichkeit über Ökonomik als Wissenschaft nachzudenken, ist unintended consequences von public measures aufzuzeigen. Und das tut das Papier sehr schön, Herr Christian, sorry.
Genau, also ne, die Frage ist eben als erstes, was haben die Leute gemacht mit dem 9-Euro-Ticket? Sind sie vom Auto auf den ÖPNV umgestiegen? Und da ist die Antwort weitestgehend nein. Dennoch haben gleichzeitig Leute viel mehr ÖPNV gefahren. Und sie haben insbesondere mehr Freizeit im ÖPNV verbracht.
Weil es so gemütlich ist, ne?
Sie sind halt am Wochenende mal rausgefahren und anstatt durch die Stadt zu laufen, fährt man halt mit dem Bus und so weiter, auch wenn es nur für 1 oder 2 Haltestellen ist. Und naja, das ist halt eben sozusagen das, was ich eigentlich wollte mit dem Ticket, habe ich jedenfalls, was vorgegeben war, ein Stück weit, habe ich nicht erreicht, dass CO2 eingespart wurde. Das war jedenfalls eine der Überlegungen, die man angestellt hat. Aber es war jetzt auch nicht eine reine Subvention für die Leute, die sowieso mit der Bahn fahren, sondern die Leute haben halt auch Nutzen daraus gehabt, mehr mit der Bahn und mit dem Bus zu fahren.
Lebensqualität,
hä? Ja, also ja, Lebensqualität, genau. Nur, wenn mehr Leute mit Bahn und Bus fahren, dann hat das Konsequenzen für die Qualität von Bahn- und Busfahrten. Die wird nämlich schlechter, weil die Verspätungen zunehmen, weil sozusagen das Kapitalgut weiter runtergerockt wird und so weiter. Ich glaube, das ist meine Zusammenfassung des Papiers.
Das heißt, die Lösung des Problems wäre eigentlich gewesen, die Kapazitäten auszubauen, wenn man das 9-Euro-Ticket hätte behalten wollen.
Also ich glaube, es gab eine politische Diskussion, ich weiß nicht mehr genau, in welchem der baltischen Staaten das war, die eine Zeit lang einen kostenlosen ÖPNV hatten und das dann drastisch zurückgedreht haben. Und zwar genau mit dem Argument, dass die Leute letztlich langfristig weniger mit dem ÖPNV gefahren sind, weil es zu wenig Investitionen gab, also jedenfalls für ihre Arbeitswege, dann, wenn es auf Zeit ankommt, es zusätzliche Verspätungen gab, etc. Und nur diese Freizeit, wo das direkt mit Konsum verbunden ist, diese Aktivitäten mit dem ÖPNV daraus profitieren und deshalb hat man das zurückgedreht, da an der Stelle.
Also ich stimme Christian zu, was die Zusammenfassung des Papiers angeht. Aber das Papier macht sozusagen noch einen weiteren Punkt oder ein weiteres Ergebnis. Wenn man das jetzt mal sozusagen eine Bottom Line, was bedeutet es jetzt sozusagen in Form von einer Cost-Benefit-Analyse? Da gibt es eben Methoden in der Finanzwissenschaft, das zu tun. Und die sagen, dass tatsächlich ein positives Ergebnis in dem Sinne ist, dass sozusagen 1,6 Euro, das nennt sich Social Value pro Euro, also soziale, gesellschaftlicher Wert, pro Euro, 1 Euro fiskalische Kosten generiert wird. Also das ist sozusagen, also ein positiver Wert generiert wurde, eben hauptsächlich durch diese von der Konsumentenseite her, dass sie halt zusätzliche Zugreisen machen konnten. Christian hat es ja schon angedeutet, dass aber sozusagen die Kosten, die für die CO2-Verhinderung oder CO2-Reduktion, die waren halt super hoch. Die sind 6.140 Euro pro Tonne. Was natürlich Wahnsinn ist mit dem, was du sonst eben machen kannst. Also es ist möglicherweise eine Maßnahme, um sozusagen generell Wohlfahrt zu kreieren, aber sicher nicht als CO2-Verhinderungsmaßnahme. Da sind sie sich ziemlich eindeutig.
Na, vor allen Dingen nicht so kurzfristig. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn du das Ding langfristig einführen würdest und die Leute halt auch sehen, ah, es funktioniert, die Bahn kommt nicht zu spät, weil die jetzt so voll sind oder sonst irgendwas, dann kann ich ja auch wirklich aufs Auto verzichten. Das Problem ist ja, wenn du mir sagst, die nächsten 3 Monate brauchst du nicht Auto zu fahren, dann verkaufe ich mein Auto noch nicht.
Eben.
Aber wenn mir jetzt die nächsten 30 Jahre brauchst du nicht mehr Auto zu fahren und ich das glaubhaft finde, dann verkaufe ich natürlich mein Auto und fahre nicht mehr mit dem Auto durch die Gegend.
Klar. Was ich mich frage, haben die bewertet, diesen Nutzen, den du dadurch bekommst, dass du halt einfach nicht mehr mit diesen verschiedenen lokalen Systemen rumeilen musst, sondern dass du halt einmal bezahlst und dann sozusagen eine zentrale Zugangsportal sozusagen hast. Also das, was wir jetzt ja beim Deutschlandticket sozusagen irgendwie erhalten haben, was jetzt deutlich mehr kostet. Und dass du halt dich mit diesen ganzen lokalen ÖPNVs und seinen Sonderregelungen und bin ich jetzt noch in der Zone, wenn du also als Berliner einmal in München bist, musst du ja dann jedes Mal rausfinden, bin ich noch in der Zone und so weiter. Ja, und jetzt diese Überlegung musst du dir ja überhaupt nicht mehr machen zurzeit.
Nicht explizit, aber aus dem Mobilitätsverhalten könnte man das ableiten, wenn man sich Mühe gibt, weil die Leute halt vor allen Dingen an Orte gefahren sind, an die sie vorher nicht gefahren sind. Es gab viel mehr Reiseverkehr an Ausflugsziele oder irgendwie sowas.
Ja, okay, aber jetzt nimm mal mich. Ich war jetzt diese Woche, diese letzten 6 Monate, einfach sau viel in Deutschland unterwegs. So, und ich hätte genau diese gleichen Reisen gemacht. Schon klar, aber mein Nutzen, in München mir einfach keine Gedanken machen zu müssen, weil ich das Deutschlandticket im Geldbeutel habe, ja, das ist schon sau geil. Also, das, glaube ich, haben die nicht mit drin. Da müsste man eine direkte Zahlungsbereitschaft. Also meine Zahlungsbereitschaft ist hoch für dafür, ehrlich gesagt. Also deutlich höher als 60. Ja. Also das ist ja furchtbar, ja. Also gerade wenn du so jemand, sonst bin ich halt immer mal so eine Woche in Deutschland unterwegs. Da ist mir es irgendwie egal. Aber jetzt, wie gesagt, 6 Monate an den unterschiedlichsten Orten in Deutschland, sich keine Gedanken mehr über irgendwas machen zu müssen, ist schon, also das scheint mir der Hauptnutzen zu sein, ehrlich gesagt.
Ja, aber das war nicht die Idee. Das ist das Deutschland-Tickets. Darum haben sie es eben auch nicht versucht zu messen, was da der Nutzen war.
Gut, das also war nicht die politische Idee, Rechtfertigung. Aber für mich scheint das die Hauptquelle von Wohlfahrtsgewinn zu sein.
Absolut. Also ich habe selber kein Deutschland-Ticket, weil ich mit Mehrfahrtenkarten hier in Berlin sehr gut zurechtkomme. Also ich bleibe typischerweise unter diesen 63 Euro, die das Deutschland-Ticket kostet, weil ich auch viel Fahrrad mit dem Moped fahre. Aber in meinem privaten Umfeld ist genau das eins der Hauptargumente fürs Deutschlandticket. Ja. Acemoğlu hat wieder was geschrieben, unser Nobelpreisträger. Automation and Repression. Ich habe versucht zu verstehen, worum es da geht. Bitte klärt mich mal auf.
Also die Idee ist, dass mit zusätzlicher Automatisierung der ein Teil an Einkommen, das an den Faktor Kapital geht, zunimmt. Und der Anteil an Einkommen, der an den Faktor Arbeit geht, abnimmt. Das führt natürlich dazu, dass es gegebenenfalls eine ungleichere funktionale Einkommensverteilung gibt, wahrscheinlich dann auch eine ungleichere persönliche Einkommensverteilung. Also die Kapitalisten, die Reichen oder so, kriegen einen größeren Anteil und nicht nur der Faktor Kapital wird stärker entlohnt. Und das knüpft dann an ältere Arbeiten von Acemoğlu, die argumentieren, dass wenn es zu so einer größeren Ungleichheit in der funktionalen und persönlichen Einkommensverteilung kommt, dass dann sich sozusagen der Druck für die kommunistische Revolution steigt. Weil man dann eben den Kapitalisten, den Teil des Kuchens, der eben dann immer größer wird, wegnehmen kann. Und so, und darauf reagieren politische Systeme.
Das ist eine Annahme, die er macht, die er jetzt auch nicht weiter hinterfragt. Er sagt, wir sind in einem System mit Kapital und Arbeit, also so fast so wirklich marxistisches Modell, wo die Wahrscheinlichkeit von Revolution im Abstand sozusagen zwischen Kapital und Arbeitseinkommen wächst. Das ist sozusagen das physische Environment, wie die Ökonomen nennen. Das wird auch nicht weiter hinterfragt, sondern es wird einfach sozusagen angenommen. Ja, genau. Nur um das mal klarzustellen.
Genau. Und darauf reagiert das politische System. Entweder im Kern zwei Arten. Es kann darauf reagieren, indem es stärker Umverteilung macht, indem es den Faktor Kapital anfängt zu besteuern und versucht hinzuverteilen zum Faktor Arbeit. Das hat allerdings Verzerrungswirkungen auch.
Inwiefern?
Weil halt weniger investiert wird in Kapital.
Okay, ja.
Und insofern macht man nicht beliebig viel Umverteilung. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Kapitalisten, die haben halt typischerweise in diesen Vorstellungen, das ist eben sehr, sehr marxistisch im Grunde genommen, haben die Zugang zu Waffen.
Die haben halt letztlich Zugang zum Staat, mehr als die Arbeiter.
Ja, und die können halt einen Coup organisieren, der eben diese Umverteilung unterbindet und dann den Umverteilungswunsch durch Repression wegmacht.
Also vielleicht sollte man vorher noch sagen, bevor das politische System reagiert, hast du, und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, den Christian jetzt noch nicht genannt hat, dadurch, dass die Kapitalisten diese Wahrscheinlichkeit einer Revolution, die sozusagen der kleine Kapitalist, jetzt in Anführungszeichen, denn wenn er automatisiert, nimmt nichts oder berücksichtigt nicht, dass er die Wahrscheinlichkeit einer Revolution erhöht. Und damit kriegst du sozusagen in einem dezentralen Laissez-faire-Gleichgewicht, also wenn du gar nichts machst beim Staat, kriegst du halt zu viel Automation. Also es gibt eine Überinvestition in sozusagen dieses Kapitaleinkommen, ja? Oder in die Erhöhung des Kapitaleinkommens. Und ich meine, das ist natürlich ein Problem, weil
wenn Revolution schlecht ist.
Wenn Revolution schlecht ist, klar, natürlich.
Wenn Revolution hingegen ein notwendiges Übel ist, dann möchtest du das ja subventionieren, damit du da schneller durchkommst.
Das heißt, wir sollten so schnell wie möglich, so umfassend wie möglich automatisieren, damit die Revolution endlich durch die Tür kommt. Weil genau, davor stehen tut sie ja.
Genau, also im Grunde genommen sind das uralte Argumente.
Würden, glaube ich, das völlig unterstreichen. Die hätten da nichts dagegen. Aber für Zentristen, für liberale Zentristen ist das natürlich genau das Problem. Also darüber muss man schon jetzt nachdenken. Also ich finde, das ist ein validen Punkt. Ich meine, der ist nicht ganz neu, hat Christian völlig recht. Aber ich glaube, das ist eben der Punkt, den man auch gegenüber diesen Liberalen, die sagt, jetzt mal nicht so schnell regulieren, lass die mal machen oder so, finde ich schon mal vorbringen kann, dass es im dezentralen Gleichgewicht dieser Effekt halt nicht berücksichtigt wird.
Ja, aber wenn man sich das Papier im Detail anguckt, dann kriege ich doch Fragezeichen.
Weil ich wollte gerade fragen, ist das fundiert oder ist das, also ich meine, es sieht natürlich sehr plausibel aus, wenn ich mir jetzt die USA und Elon Musk und Donald Trump und so weiter angucke, dann sieht das sehr, sehr plausibel aus.
Also wenn ich das Papier in der Vorbereitung richtig gelesen habe, dann gibt es so eine zentrale Abbildung 4. Ja, und die zentrale Abbildung 4 sagt dir, abhängig von der Größe des Kapitalstocks und von einem Faktor Beta, was du denn bekommen wirst. Ob du sozusagen das goldene Zeitalter der Sozialdemokratie bekommst oder ob du den Obristenputsch bekommst. Weil also die Revolution gibt's nie. Ja, weil im Zweifelsfalle gibt's halt immer also Pinochet oder Obristen oder so, die Revolution verhindern.
Es hat ein sogenanntes Off-Equilibrium-Event.
Genau. Ja, und wenn man sich dieser Faktor Beta, der sagt dir, wie groß ist denn, wie sehr lieben die Leute denn Revolution? Ja, weil du brauchst schon, damit du es überhaupt bekommst. Ansonsten gibt es diesen Inadmissible-Bereich, den habe ich nicht ganz verstanden, dazu hätte ich wahrscheinlich detaillierter lesen müssen. Du brauchst so einen Faktor, dass die Leute eigentlich Revolution wegen der Revolution geil finden.
Es muss Revolutionsstimmung herrschen.
Genau. Ansonsten gibt es kein richtiges Gleichgewicht oder so im Modell. Ja, und die Frage ist, wie stark ist dieser Faktor Beta? Dieser Faktor Beta sagt dir, wie hoch ist denn dein Nutzengewinn aus Revolution als Vielfaches des Kapitaleinkommens pro Kopf in der Gesellschaft? Ja, und das heißt erstmal schon mal, dass der so wie das eingebaut ist, der Revolutionsnutzen zusätzlich, nicht der materielle, nicht, dass ich da den Leuten was wegnehme und bekomme, sondern der immaterielle Revolutionsnutzen muss größer werden, je größer die Kapitaleinkommen sind pro Kopf. Das finde ich schon eine starke Annahme. Das zweite ist, wenn ich mir jedenfalls in Abbildung 4, und die wird er ja aus irgendeinem Grund so gewählt haben, oder die Autoren so gewählt haben, wie sie gewählt haben, wenn ich mir die angucke, dann muss dieser Faktor 4 mindestens sein, oder höher als 4 sein, damit du überhaupt sozusagen die Repressionslösung bekommst und nicht das goldene Zeitalter der Sozialdemokratie. Und Faktor 4 hieße, wenn wir uns den Kapitaleinkommensanteil am Bruttoinlandsprodukt angucken, wie er jetzt ist, ungefähr ein Drittel. Ja, Faktor 4 heißt, dass du aus der Revolution selber einen zusätzlichen Nutzen bekommst, der nochmal so groß ist wie das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Zusätzlich. Das halte ich für eine sehr steile These, wie sehr die Leute Revolution lieben. Also wir wären dafür bereit, mehr als ein Jahreseinkommen zu zahlen, wenn endlich hier Revolution wäre.
Ja, ich kenne Leute, bei denen wäre das so.
Ja.
Das muss doch abhängen von der Diskrepanz zwischen Kapital und Arbeitseinkommen. Was ist denn, wenn dein Arbeitseinkommen gegen null geht? Dann ist das doch sehr einfach zu erreichen.
Nee, das ist nicht. Also, das ist Gleichung 2. Ja, we later impose that these rewards are proportional to total returns to capital per labor. Ja, das heißt also, der Kapitaleinkommensanteil pro Kopf, der ist dein nicht monetärer Benefit aus Revolution.
Wir haben gar keine heterogenen Agenten.
Nee, du hast halt zwei Arten von Leuten. Du hast halt die Arbeiter und irgendwelche Kapitalisten. Also du hast nur eine funktionale Einkommensverteilung.
Aber der Punkt muss doch sein, da muss doch irgendwie die Diskrepanz sein. Nämlich mein Arbeitseinkommen geht faktisch auf null. Ja gut, okay, das hat ja Bedeutung. Also L, der Lohn ist vermutlich irgendwie ein...
L ist nicht der Lohn, sondern ist die Zahl der Arbeiter.
Das ja,
ist
gut, pro Kopf. Aber das heißt ja, wenn die Arbeiter alle... Es muss doch auch noch eine dritte Klasse geben, die nämlich gar nicht mehr arbeiten. Das ist ja der Punkt.
Genau.
Ja,
genau.
Das sind die Kapitalisten, die arbeiten ja alle nicht.
Nee, das Heer der Proletarier, die jetzt alle verarmen. Das muss doch der eigentliche Revolutionstreiber sein, nicht... aber das muss er doch hiermit meinen. Also das alles andere macht doch keinen Sinn.
Das kann er damit, eigentlich kann er das damit nicht meinen, weil historisch haben genau diese verarmten Proletarier noch nie eine Revolution angefangen.
Aber das ist das Einzige, was ja Sinn macht, sozusagen. Nicht die, entweder die Arbeiter, die, gut, so reich ist das Modell nicht. Das Modell unterscheidet eben nicht zwischen innerhalb der Arbeiter unterscheidet es nicht mehr. Also es gibt den Unterschied zwischen dem Proletariat, das gar nicht arbeitet, und dem Proletariat, das arbeitet, aber für einen Hungerlohn, den gibt's halt in diesem Modell nicht. Also das ist okay, geschenkt. Insofern darf man das jetzt historisch nicht zu eng sehen, aber das muss ja der eigentliche Treiber sein. Wenn du durch höhere Kapitalisierung ein All sozusagen eine rising tide lifts all boat, dann kann's ja, das ist ja Quatsch zu sagen, dafür gibt es dann eine Revolution.
Also vielleicht ist es auch einfach irgendwie komisch geschrieben. Da steht halt in B larger than W plus C is the non-pecuniary utility benefit from participating in a movement that succeeds.
Aber das kriegst du ja auch, wenn L einfach gegen Null geht, also gar kein L mehr verwandt wird. Das ist ja der Punkt oder die Befürchtung von einigen in der KI, das kriegst du ja da auch.
Ja, aber L sind die Zahl der Arbeiter, es ist per Labor. Die Zahl der Arbeiter ist ja nun konstant. Die kriegen nur kein Einkommen mehr.
Ja, das weiß ich nicht. Das ist wegen meiner Frage. Ist die Zahl der Arbeit konstant hier? Ja. Weiß ich nicht.
Also ja, vielleicht müssen wir das...
Also du hast recht, also das wäre, wenn wörtlich gesehen, eine etwas komische Annahme. Da stimme ich dir zu, wenn das der Fall
außerdem
ist.
Außerdem wird es ja nie dazu kommen, denn wir haben Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Wir machen einfach alle zu Kapitalisten, indem wir 2% der Rente in den Kapitalmarkt stecken.
Ja, genau. Das ist die kapitalgedeckte Rentenversicherung ist ein...
Eigentlich eine Revolutionsversicherung.
Ist eine Revolutionsversicherung. Sozialistisches Konzept.
Nee, gerade so. Eben nicht. Es ist ein kapitalistisches Konzept. Nee, weil sonst machen ja die, die Proletarier...
Es ist quasi LaSalle oder so. Es ist die breite Beteiligung am Kapitalstock.
Das ja, klar, war
eben nicht durch den Staat.
Aber
nicht
um die Revolution zu verhindern.
Aber nicht durch den Staat. Nein, Bismarck hat einfach nur eine Rente geschaffen, die investiert wurde hauptsächlich in Staatsschulden.
Na, aber jedenfalls, es war kein Umlageverfahren. Das wird auch immer vergessen.
Nee, das war kein Umlageverfahren.
Das war kein Umlageverfahren, sondern es war ein Kapitaldeckungsverfahren.
Ja.
Was der möglicherweise andere Dinge damit finanziert hat, als Startups geschenkt. Wobei, weiß ich nicht, war das nur in den Staatsanleihen? Ich meine, das war eine ziemliche Gründerperiode gleichzeitig. Das
Ich arbeite tatsächlich gerade an einem Papier mit dem Carsten Buob, unserem Wirtschaftshistoriker hier, wo wir uns das angucken. Für Sachsen zumindest haben wir detailliertere Daten. Und es sieht danach aus, als nimmt es den Sparkassen, wo diese Leute, die dann in die Rentenversicherung einzahlen, nimmt es Einzahlungen weg. Und die gehen eben in die Rentenversicherung. Wenn man sich die Portfolios anguckt, dann investiert die zumindest sächsische Rentenversicherung hauptsächlich in Staatsanleihen und Kommunalanleihen, wohingegen die Sparkassen
des Reiches oder des
Sachsens? Also unterschiedlich, in Staatsanleihen des Reiches, in Anleihen des Staates Sachsen und in kommunale Anleihen.
Okay.
Ja. Also in so ein Bond-Portfolio. Und die Sparkassen haben eher in Hypotheken investiert und das ist im Zweifelsfall
also zumindest für die Lokale.
Dichter an der Realwirtschaft dran. Also ja, weiß ich nicht. Die breite Beteiligung am Kapitalstock, die macht ja dann alle zu, die sozialisiert ja den Kapitalstock. Jedenfalls löse ich die persönliche Einkommensverteilung von der funktionalen Einkommensverteilung. Und so kann man auch über...
Und das alles bräuchten wir nicht, wenn wir die iPhones nicht gehabt hätten, weil dann hätten wir kein Fertilitätsproblem.
Genau. Ja. Ja, hätte Adenauer das geahnt, hätte er nicht gesagt, dass die Leute immer Kinder kriegen. Es gibt eine Arbeit,
die fragt... iPhone-Verbot ins Grundgesetz geschrieben.
Oder das wäre vielleicht sowieso keine allzu schlechte Idee gewesen, sagen die alten Männer. Is the iPhone a birth control? Casual evidence from AT&T's 2007 to 2011. Carrier Monopoly.
Causal was? Evidence, nicht casual. Das ist ein Riesenunterschied.
Ah, causal. Oh ja, ich wollte gerade fragen, was ist eigentlich casual evidence?
Da ist auch viel casual evidence da drin, aber die Hauptidentifikation des Papiers ist schon causal. Also was sie sich anschauen, also wie gesagt, es gibt eben dieses große Rätsel, ja überall, ich glaube, haben wir auch schon hier im Podcast drüber gesprochen, warum sind eigentlich die Fertilitätsraten seit noch ungefähr 20 Jahren, bei manchen auch schon ein bisschen länger, warum sind die eigentlich so nach unten gestürzt? Überall übrigens. Wir sehen es ja in Asien, wir sehen es in Europa, wir sehen es aber auch in Amerika, wir sehen es auch ein bisschen in Schwarzafrika und so weiter. Das ist wirklich ist kein reiches Länderphänomen mehr, wie es vielleicht früher mal war. Das ist in der Tat eins der spannendsten Fragen, würde ich sagen, in der aktuellen Sozialwissenschaft. Und da wird es auch sicher nicht die eine Erklärung geben, obwohl es sozusagen ein riesen uniformes überall auf der Welt ein ähnlicher Verlauf ist. Glaube ich trotzdem nicht, dass man das monokausal erklären kann. Vielleicht von der Theorie her. Es gibt so drei Theorien, die jetzt untersucht werden oder die sozusagen vorgelegt werden innerhalb der Bevölkerungswissenschaft, der ökonomischen Bevölkerungswissenschaft. Das eine ist tatsächlich die niedrigen Zinsen. Wenn das der Fall ist, dann löst sich das Problem vielleicht zum Teil wieder von selbst. Sind die niedrigen Zinsen.
Niedrige Zinsen senken die Geburtenrate?
Ja, ich erkläre den Mechanismus gleich. Das eben dazu geführt hat, dass Häuserpreise massiv nach oben gegangen sind und dass sich junge Familien schlicht und ergreifend einfach keine Häuser leisten können und dementsprechend halt es schwierig oder schwieriger wird, große Familien zu halten. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist so Social Norms oder Ungleichzeitigkeit von Social Norms, das ist vermutlich der Fall, oder wo viele eben drüber reden in Korea, dass eben Männer und Frauen unterschiedliche Vorstellungen darüber haben, was Kindererziehung angeht und so weiter, und dass das einfach nicht mehr zusammenpasst und dass du dann solche Sachen eben bekommst wie Korea, das sogenannte 4- oder 3B-Phänomen, ja, keine Männer, kein Sex und was weiß ich, das sind alles Wörter, die in Koreanisch wohl mit B anfangen. Also, dass einfach Frauen keine Kinder haben wollen, aus welchen Gründen auch immer, weil sie mit den existierenden Männern nicht mehr glauben, diese Kinder großziehen zu können. Und die dritte Theorie ist so eine Turniertheorie, wo es eben so ist, auch das gilt wohl eher für Asien als für Europa und USA, USA vielleicht zwischen Europa und Asien. Mit anderen Worten, es ist so teuer, also mit anderen Worten, du hast eine Gesellschaft, wo du nur ein gutes Leben haben kannst, wo du, wenn du die zur oberen 10% gehörst, also letztlich Ungleichheit, ja. Und also mit anderen Worten, in Korea, wenn du in Korea nicht abschließt von den, ich glaube, 3 oder 4 großen nationalen Universitäten, hast du eben kannst du kein gutes Leben haben, glauben jedenfalls viele Koreaner. Ist vielleicht auch richtig. Das ist, und sozusagen deine Kinder vorzubereiten auf so einen Studienplatz an den größten Universitäten oder besten Universitäten des Landes ist schlicht und teuer, wenn du das zweimal machen musst. Also das Maximale, was du machen kannst, ist das einmal zu machen für dein eines Kind. Ja, da kommt deine ganzen Ressourcen, gehen da rein, um eben deinem Kind dieses Leben ganz oben zu ermöglichen. Wie gesagt, das ist ein Grund, der vielleicht für Europa nicht gilt. Für USA ist, würde ich auch noch abgestimmt, haben wir auch diese Ivy League Phänomene. Aber es gibt halt auch noch viele andere Colleges, wo du mit dem Abschluss nachher ein gutes Leben haben kannst. Aber gut, das sind so die drei Theorien, die drei Großtheorien, die rumschwirren, die für unterschiedliche Länder auch unterschiedliche Bedeutung haben werden. So. Und die Frage ist, die haben sich jetzt einen ganz speziellen Grund angeguckt und haben einfach geguckt, hat iPhone und mit dem iPhone aufkommende soziale Medien oder die Möglichkeiten mit dem iPhone sozusagen, hat das irgendwie Fertilitätsverhalten beeinflusst? Und was sie ausnutzen, ist, dass am Anfang des iPhones, ich wusste das auch gar nicht mehr, am Anfang nur mit der Telefongesellschaft AT&T und nicht mit den anderen amerikanischen Telefongesellschaften ist, und du natürlich in Amerika unterschiedliche Abdeckungsstärken von AT&T hattest. Mit anderen Worten, das heißt, es war regional unterschiedlich.
Okay, die haben geguckt, wo ist der Empfang am besten und da gab es die wenigsten Kinder?
So, das ist im Prinzip die grundsätzliche Idee. Also mit anderen Worten, wo hast du den größten Vorteil wo hat AT&T den größten Vorteil? Und dadurch, die iPhone-Penetration findet früher statt regional als in anderen Regionen. Und dann vergleichen die das sozusagen Regionen, die für eine Zeit lang noch nicht so stark im iPhone investiert waren, mit Regionen, die relativ früher Adopter waren oder früher, genau, also das iPhone eben früher aufgenommen haben. Und da findet man dann halt in der Tat, dass die Fertilitätsrate in diesen Regionen stärker gesunken ist. Wenn man sich die Mechanismen dann anguckt, ist es dann eben so, dass die Mechanismen sind allerdings ein bisschen, die sind nicht in der Kausalanalyse mit drin, sondern die gucken, das ist eher deskriptiv. Aber was sie eben finden, ist, dass in den Regionen dann tatsächlich auch junge Menschen weniger persönliche Kontakte miteinander hatten. Also in anderen Worten, die gingen weniger in die Disco und in die Bar und sind einfach zu Hause geblieben, haben über iPhone miteinander geredet. Die Nutzung von Pornografie ist massiv nach oben gegangen. Also was eben dadurch auch Sex verhindert und so weiter und so fort. Also das sind so die Mechanismen, die da eine Rolle spielen. Und es scheint mir relativ gut identifiziert zu sein, was das angeht. Und kann nicht alles, aber doch einen relativ starken Anteil der Sinkens der Fertilitätsrate erklären in den USA.
Haben die das korrigiert, um solche Sachen wie, also ich würde mal vermuten, dass die Verfügbarkeit, also die Netzabdeckung in den Ballungsräumen zu Beginn besser war als in ländlichen Regionen. Gleichzeitig sind aber auch in den Ballungsräumen die Immobilienpreise am höchsten. Also haben die das irgendwie korrigiert oder haben die das einfach ausgelassen?
Vermutlich, ja, aber bei der Durchdringung mit iPhones. Das wirst du mit sogenannten fixen Effekten für die Regionen kontrollieren. Also sozusagen Unterschiede, die sozusagen für die Regionen komplett gelten, die kannst du rausnehmen durch sogenannten fixen Effekte. Das ist eigentlich Standard. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, ob sie dafür kontrolliert haben, aber es würde mich wundern, wenn nicht.
Und damit sind wir mal wieder am Ende unserer Sendung. Christian Beyer, Rüdiger Bachmann, vielen Dank euch beiden.
Tschüss.
Und mehr Kinder gibt's auch nicht. Tschüss.
Und danke für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.